Liebe Hörerinnen und Hörer, kurze Frage zum Einstieg. Über welches Land spricht Dr. Isabel Wehrenfels hier in einer SWP-Podcast-Folge aus dem Mai 2023?
Jetzt haben wir ein autoritäres System, das, da muss man auch sagen, zum Glück noch nicht konsolidiert ist, aber tatsächlich auf dem Weg dahin. Der Präsident hat sich die Verfassung maßgeschneidert auf sich selbst. Seine Befugnisse sind enorm, die Gewaltenteilung schwach. Politische Parteien sind komplett marginalisiert worden.
Klingt ein bisschen wie Russland vor 10 oder vielleicht auch schon 15 Jahren, ist aber in Wahrheit eines der wichtigsten Partnerländer der Europäischen Union und auch Deutschlands in Nordafrika. Es geht hier um Tunesien. Und der angesprochene Präsident Kais Saied, der steht am 6. Oktober zur Wahl. Wie groß und wie konsolidiert Saieds Macht inzwischen ist, welche Rolle Tunesien damit im Maghreb hat und vor allem, wie die Europäische Union und Deutschland mit diesen autoritären Partnern umgehen, das werden unsere Leitfragen sein in dieser Podcast-Folge. Und zu Gast, wir haben sie eben schon ganz kurz gehört, ist Dr. Isabel Wehrenfels, Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Hallo und herzlich willkommen hier im Studio.
Ja, guten Tag, Herr Schottner.
Und ich bin, wie gehört, Dominik Schottner. Hallo auch von meiner Seite. Frau Wehrenfels, bezogen auf dieses eingangs erwähnte Zitat, würden Sie denn sagen, das System in Tunesien ist heute inzwischen konsolidiert?
Nicht so richtig. Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass sich die autoritären Praktiken weiter verfestigt haben. Die Repression hat sich verfestigt. Und wenn Kais Saied, der Präsident, jetzt bei den Wahlen durchmarschiert, dann konsolidiert er seine persönliche Macht auch weiter. Aber das System bleibt volatil, weil es stark um seine Person gebaut ist. Die Institutionen sind schwach. Das hat er bewusst so gehalten. Er hat keine organisierte Machtbasis, bis auf den Sicherheitsapparat. Der ist stark. Mhm. Aber bei dem ist unklar, wie stark oder wie geschlossen er hinter Saied steht. Insbesondere, wenn Saied nicht mehr liefern sollte. Und da spielt die Wirtschaft eine Riesenrolle. Er hat überhaupt keinen Plan wirtschaftlich. Und letztlich herrscht er oder regiert er und operiert er mit einer negativen Agenda, sprich Verschwörungstheorien. Er sucht es mit Schuldzuweisungen, es sind Spekulanten schuld und so weiter, aber hat keine positive, vorwärtsschauende Agenda.
Mhm. Gibt es denn irgendwelche Gegner, die sich ihm bei der Wahl entgegenstellen oder werden die auch wegkonsolidiert sozusagen?
Also das ist sehr kompliziert. Jeder, der in den vergangenen Monaten seine Kandidatur verkündigt hat, ist sofort verhört worden, oftmals verhaftet, mit Klagen überzogen worden. Wir haben jetzt die Situation, dass drei Kandidaten auf dem Wahlzettel stehen. Saied, ein weiterer Kandidat, der aus dem Saied-Lager kommt, sich ein bisschen distanziert hat. Und ein dritter Kandidat, der in Haft sitzt. Das heißt, der darf zwar, das steht auf dem Wahlzettel, aber er kann keinen Wahlkampf führen. Und kommt dazu, es gäbe drei weitere Kandidaten, von denen zumindest einer oder zwei sehr stark sein könnten, die vom Verwaltungsgericht zugelassen wurden zu den Wahlen, aber von der Wahlbehörde wurde dieses Urteil einfach ignoriert. Das heißt, es geht hier im Moment eigentlich gar nicht um Inhalte bei den Wahlen, sondern darum, wer überhaupt antreten darf. Und da hat Saied alle Konkurrenz, würde ich sagen, ausgeschaltet.
Ja, jetzt haben Sie zwar gerade gesagt, es geht eben nicht um Inhalte, aber trotzdem gibt es ja Themen, die wichtig sind, die man theoretisch behandeln könnte im Wahlkampf und die ja den Menschen wahrscheinlich auch Sorge bereiten und ihre Wahlentscheidung vielleicht beeinflussen am 6. Oktober. Welche wären das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, aus meiner Sicht wäre es sicher die Unabhängigkeit der Justiz, Meinungsfreiheit, ein attraktives Umfeld für Investitionen, nachhaltige Entwicklung. Also alles Themen, die die Kandidaten, die jetzt ausgeschlossen wurden oder derjenige, der in Haft sitzt, groß auf ihre Agenda geschrieben haben. Aber die spielen letztlich keine Rolle, weil, wie gesagt, Saied spricht von Einflussnahme von außen, von dunklen Mächten. Er lobt seinen Staatsumbau, den er als die richtige Demokratie sieht, die aber letztlich den Bürgern jede Möglichkeit, wirklich ihre Repräsentanten frei zu wählen, nicht ermöglicht.
Sehen Sie dann also schon ein Ergebnis voraus für den 6. Oktober?
Ich glaube, das Szenario ist relativ klar. Saied wird gewinnen. Und es ist auch so, dass es durchaus möglich ist, dass er am meisten Stimmen bekommt, weil die Opposition boykottiert oder ein Teil der Opposition und weil viele Tunesierinnen einfach desillusioniert sind. Und kommt hinzu, dass jetzt, und das ist vielleicht einer der größten Skandale, im laufenden Wahlkampf das Wahlgesetz geändert werden soll, so dass juristische Anfechtungen durch das Verwaltungsgericht danach nicht mehr möglich sind. Mhm. Das läuft jetzt gerade und da könnten wir möglicherweise nach der Wahl dann entweder noch einen juristischen Showdown zwischen Präsidenten und Gerichten sehen oder aber Proteste auf der Straße. Und dann ist natürlich die Frage, wie sich der Sicherheitsapparat positioniert. Aber ich würde sagen, unterm Strich wird wahrscheinlich der Präsident einfach durchmarschieren und qua Unterdrückung alle Stimmen zum Schweigen bringen.
Und wird es ein ähnlich eindeutiges Ergebnis geben wie jetzt gerade im Nachbarland Algerien, wo der Amtsinhaber nach einer Nachzählung sozusagen 84% der Stimmen bekommen hat? Oder ist es eher in Richtung, so wie wir das vielleicht aus Deutschland, aus Europa kennen, mit einer etwas moderateren Stimmverteilung?
Ich kann das nicht so richtig sagen, aber ich finde es interessant, dass Sie Algerien ansprechen, weil da gab es tatsächlich ein größeres Chaos als erwartet, auch mit Blick auf die Wahlbeteiligung und hinsichtlich der abgegebenen Stimmen. Da tauchten innerhalb einer Woche, also zwischen Bekanntgabe durch die Wahlbehörde und Bestätigung durch das Verfassungsgericht, plötzlich nochmal 5 Millionen Stimmen auf. Die Wahlbeteiligung verdoppelte sich, ja. Also da wurde wahrscheinlich hinter den Kulissen verhandelt, weil man fand, dass das erste bekanntgegebene Resultate mit 94 schon fast ein bisschen nach
sowjetische Verhältnisse.
Genau, ich wollte gerade Stalin sagen. Man hat sich im Vorfeld der Wahlen bemüht, einen pluralistischen Anschein oder Anstrich den Wahlen zu geben, aber sie waren nicht kompetitiv. Und da muss man sagen, dass in Algerien letztlich die Wahlen auch ziemlich irrelevant sind, weil die Machtbefugnisse des Präsidenten außerordentlich beschränkt sind. Es sind die militärischen Eliten, die hinter den Kulissen die Geschicke des Landes in allen wichtigen Fragen lenken. Und da gab es auch Anzeichen dafür, dass sie sich uneinig sind, nicht nur mit Blick auf die Person des Präsidenten, daher vielleicht das komische Hin und Her bei den Resultaten. Vor allem sind sie auch gespalten mit Blick auf den Reformbedarf des Landes und wie dringlich es ist, jetzt Reformen anzugehen. Das Land ist ja im höchsten Maße von Öl und Gas abhängig. Damit kann man sich, weil ja die Preise hoch sind, Loyalitäten kaufen. Aber es ist natürlich keine nachhaltige Politik. Das heißt, in Algerien, wenn es da keine Reformen gibt, dann besteht das Risiko der Stagnation.
Dann schauen wir noch in das dritte große Maghreb-Land, nämlich nach Marokko. Da sind die Umstände beziehungsweise die Bedingungen des politischen Systems ein bisschen anders. Es ist eine Monarchie. Inwiefern unterscheidet sich dann da aktuell die Lage von Algerien und Tunesien?
Ja, Sie haben es schon gesagt, also der König wird nicht gewählt, aber auch er ist derjenige, der letztlich in allen wichtigen strategischen Entscheidungen die Stimme ist, die sagt, wo es lang geht. Das gilt etwa für die innenpolitisch umstrittenen Beziehungen zu Israel. Es gilt auch für die Westsahara-Frage. Das heißt, und wir haben auch eine beschränkte Meinungsfreiheit. Gleichzeitig würde ich sagen, hat die Regierung mehr Handlungsfreiheit, sicherlich als Tunesien im Alltagsgeschäft. Und die Zivilgesellschaft wird stärker eingebunden, auch zugelassen, solange sie einigermaßen, nicht zu kritisch ist, weil es eben das einzige Land im Maghreb ist, das eine langfristige Entwicklungs- und Modernisierungsstrategie hat. Das darf man nicht mit Demokratisierung verwechseln, das ist eher so ein bisschen wie die nicht demokratischen asiatischen Modelle, aber man hat begriffen, dass man die Gesellschaft mitnehmen muss. Die Frage ist nur, ob man die nötigen Ressourcen generieren kann und das ist so, um zu liefern für die Bevölkerung. Es ist wirklich ein Paradox in Marokko, dass wir eine unglaublich moderne Infrastruktur haben zum Teil, TGVs, ein Opernhaus von Zaha Hadid, aber die größten Differenzen zwischen Arm und Reich im Maghreb. Also auch da erhebliche sozioökonomische Herausforderungen.
Ja, und eingangs hatte ich es schon angedeutet, es gibt eine gewisse Problematik. Länder, die so verfasst sind, wie Sie es gerade eben ja auch beschrieben haben, da hat die EU eigentlich ein Problem mit, siehe Russland. Aber beim Maghreb ist man eben dann doch darauf angewiesen, mit den Regierungen zu kooperieren. Inwiefern wirkt sich das auf die Beziehungen zueinander aus?
Ja, das ist alles schwieriger geworden für Europa. Aber ich würde sagen, weniger wegen des Autoritarismus, sondern weil die Verhandlungsmacht der Maghreb-Staaten aus einer ganzen Reihe von anderen Gründen gestiegen ist. Es gibt mehr Konkurrenz durch Staaten wie China, Türkei oder die Golfstaaten. Und die Maghreb-Staaten haben begriffen, wie sehr europäische Staaten aufgrund, sei es realer oder vermeintlicher innenpolitischer Zwänge, auf die Migrationsfrage fixiert sind. Und die Maghreb-Staaten wissen, dass sie sich daher Kooperationen etwas kosten lassen können. Sie haben Verhandlungsmacht. Im algerischen Fall spielt natürlich auch noch eine Rolle, dass Europa einen hohen Bedarf an algerischem Gas hat. Und um das russische Gas zu ersetzen und Algerien inzwischen der drittwichtigste Gaslieferant ist, also auch da viel Verhandlungsmacht. Und es hat sich eben nicht nur in Verhandlungsmacht, sondern auch in der Haltung der Maghreb-Staaten niedergeschlagen, die eine andere ist. Sie sehen sich nicht mehr in einer Geber-Nehmer-Logik oder Geber-Empfänger-Logik, sondern sie wollen entscheiden, zu welchen Bedingungen sie kooperieren und setzen das auch durch. Und sie spielen die europäischen Staaten gegeneinander aus. Notfalls. Also Italien gegen Frankreich in Algerien oder Spanien gegen Frankreich und teilweise auch Deutschland in Marokko. Also sie haben gelernt, dass Europa nicht so richtig geeint ist und dass man da sehr schnell einen Keil zwischen die Staaten treiben kann.
Wäre das anders, wenn das Thema Migration nicht so aufgeladen wäre, wie es jetzt zumindest medial ja auch ist?
Ich glaube ja, es wäre anders, weil diese Staaten natürlich unter dem Strich schon noch recht abhängig von Europa sind in Handelsfragen. Insgesamt ist Europa noch der wichtigste Partner. Und es ist natürlich auch so, dass die geografische Nähe absolut relevant ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gucken bei Projekten, die wichtig sind für diese Staaten und für Europa, nämlich erneuerbare Energien, Energietransformation, dann sieht man, dass es natürlich eine Rolle spielt, dass es bereits Pipelines gibt und dass Wasserstoff über den sogenannten H2-Südkorridor, der jetzt geplant ist, mit ein paar Um- und Ausbauten eben von Algerien über Tunesien und Italien und Österreich nach Süddeutschland geliefert werden kann. Ich meine, bis dieser Wasserstoff in China ist, dauert es eine ganze Weile, ist sehr viel aufwendiger. Und es gibt Pläne für einen Tunnel zwischen Spanien und Marokko. Also da gibt es im Infrastrukturbereich viel. Es gibt bei der Bekämpfung der Klimafolgen viel, was man gemeinsam hat, weil natürlich der Mittelmeerraum die gleichen Herausforderungen hat. Wassermangel, Waldbrände, also da ist ganz viel auch im Umbau der Landwirtschaft. Und nicht zuletzt, und das ist sicherlich das Allerwichtigste, wo wollen Maghrebiner, Maghrebinerinnen hin, wenn sie auswandern wollen? Sie wollen nicht nach Russland und China. Es gibt zwar immer mehr, die zum Studium oder so nach China gehen, aber oder in die Türkei, aber eigentlich wollen sie nach Europa, oftmals noch in erster Linie Frankreich wegen der Sprache, aber auch Italien, Spanien, Deutschland. Und
weil
da
dort auch
hat,
schon familiäre Beziehungen möglicherweise bestehen.
Ja, natürlich, klar. Ja, klar. Und weil die Arbeitsmärkte interessant sind. Und ich meine, da hat Europa wirklich viel zu bieten im Bereich der Visa. Und das ist natürlich innenpolitisch umstritten, aber wenn man ein bisschen davon wegkommt, zwar für Ausbildung, aber eben auch für Fachkräfte. Und das ist schon oft gesagt worden, ich nehme an, auch hier, dass wir durch das demografische Ungleichgewicht, sprich die Maghrebiner haben sehr, sehr viele junge Leute, die Arbeit suchen. Und wir haben zu wenig Junge, die arbeiten können. Das heißt, da bietet es sich an, dass Maghrebinerinnen hierher kommen und bei uns arbeiten.
Ja, lassen Sie uns noch einen Gedanken kurz auf die wertegeleitete Außenpolitik richten, die ja sehr viel einfacher fällt, wenn es um den Umbau der Landwirtschaft geht oder um Energiepolitik, aber an ganz starke Grenzen kommt, wenn man eben über Grenzen spricht, wenn man über Migration spricht. Wie schafft insbesondere die Bundesregierung, die Deutsche, das, diese wertegeleitete Außenpolitik im Umgang mit den Maghreb-Staaten umzusetzen?
Also ich glaube, das ist eine schwierige Frage, weil sie immer weniger umgesetzt werden kann. Also die Staaten verbieten sich jede Einmischung in innere Angelegenheiten. Das hängt natürlich auch mit der Haltung und dem neuen Selbstvertrauen und dem Souveränitätsanspruch zusammen. Es ist aber auch so, dass vielleicht in der Rhetorik die wertegeleitete Außenpolitik noch eine große Rolle spielt, de facto aber eben Stabilitäts- und Sicherheitsfragen im breiten Sinne und eben Migration dominieren. Und sie spielt da vielleicht noch eine Rolle, wo es um gute Regierungsführung geht, wo es um genderspezifische Fragen geht, Inklusion in der Privatwirtschaft und so weiter, aber eher so ein bisschen am Rande. Und dann gibt es einen ganz wichtigen Faktor, den man nicht vergessen darf, und das ist die Frage, und das betrifft nicht nur Deutschland, aber Deutschland vielleicht besonders, die Glaubwürdigkeit bei den Akteuren in der Region. Also da ist natürlich gerade bei den Zivilgesellschaften, den Demokratieorientierten, die unsere natürlichen Partner, unsere sage ich jetzt, der Europäer und Europäerin in der Region war, die sind extrem enttäuscht, haben sich abgewendet, haben aufgrund der Einschätzung, dass Deutschland und andere europäische Staaten halt internationales Recht sehr unterschiedlich anwenden, wenn es jetzt zum Beispiel eben um Russland, die Ukraine geht oder wenn es um Israel, Palästina und Libanon geht.
Sie hatten auch schon Russland und China gerade angesprochen. Die sind in Afrika in unterschiedlicher Art und Weise auch sehr investiert. Russland vor allem militärisch, eher im Nordwesten Afrikas. China eigentlich fast überall mit sehr viel Geld, mit vielen Investitionen. Merkt man das auch im Maghreb, dass da so eine Konkurrenz ist, weil auf einmal die Auswahl größer ist der möglichen Partnerländer?
Absolut. Die Staaten versuchen seit längerem zu diversifizieren, mit den Golfstaaten sehr stark über Investitionen aus dem Golf, mit der Türkei sehr viel Handel. Also wenn man in Supermärkte geht, in den Maghreb-Staaten, die sind nahezu, wie ich jetzt sagen, überschwemmt mit türkischen Produkten. Und natürlich gibt's dann auch noch die Sicherheitskooperation mit Israel in Marokko, die auch sehr eng ist. Indien, die BRICS-Staaten spielen eine große Rolle und wenn wir zu China kommen, China ist immer dominanter und wenn wir zum Beispiel Marokko anschauen, da werden jetzt E-Batterien demnächst produziert, da gibt es chinesische Fabriken, es gibt Chips für Autos, die Chinesen fabrizieren wollen und das natürlich auch immer mit dem Blick auf den afrikanischen Markt, also auf den gesamten Kontinent, auf Subsahara-Afrika und das spielt Marokko gerade sehr clever, weil es sehr gute Beziehungen hat in Westafrika. Das heißt, die Staaten sind immer attraktiver geworden und aus sicherheitspolitischen Gründen sind sie natürlich immer relevanter geworden, weil sie ein gewisser Stabilitätsanker oberhalb der Sahelstaaten sind, die Europa ja mehrheitlich, wenn man so verloren hat, nach diesen Putschs der eher pro-russischen Juntas.
Und sie stellen nicht so viele Fragen, was Menschenrechte angeht.
Absolut.
Oder Anforderungen.
Genau. Aber ich würde sagen, in der Praxis stellen die Europäer auch immer weniger Anforderungen.
Ja. Was kann die Europäische Union, wenn sie denn schon keine Anforderungen mehr stellt, was kann sie denn den Staaten überhaupt noch bieten? Was haben sie in der Hinterhand oder in der Vorderhand vielleicht?
Also ich habe schon gesagt, Kooperationen bei den Folgen der Klimaerwärmung, Umbau der Energiesektoren, Investitionen natürlich, Schaffung von Arbeitsplätzen. Also diese Länder haben alle eine enorm hohe Arbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit insbesondere und sind darauf angewiesen, dass Arbeitsplätze geschaffen werden.
Aber sind das Arbeitsplätze, die arbeitslosen Jugendlichen und jungen Menschen denn überhaupt übernehmen können oder sind das wirklich so hochqualifizierte Top-Notch-Arbeitsplätze?
Nee, beides. Also wenn Sie mit deutschen Firmen im Maghreb sprechen, dann sagen die oft, dass sie gerade eben keine Fachkräfte finden. Also das, weil das duale Ausbildungssystem, da macht Deutschland relativ viel, um das auch dort zu fördern. Aber weil gerade Fachkräfte fehlen. Also es gibt unglaublich viele mit Diplomen. Also mir hat mal ein deutscher Kollege vor Ort gesagt, dass es schwierig für ihn sei, einen Elektriker zu finden, der seine Steckdose flickt. Aber es sei ganz einfach, jemanden zu finden, der ihm ein Atomkraftwerk zeichnen könne.
Ah ja.
Also das ist jetzt sicherlich übertrieben, aber das ist wirklich so, dass es eine fast Überqualifikation gibt und die Fachkräfte fehlen.
Aber was?
Okay. Was Europa diesen Staaten zu bieten hat, ist Abbau von Handelsbarrieren. Also sie wollen Olivenöl, Tomaten liefern. Da gibt's natürlich bei den südeuropäischen Staaten immer die Konkurrenz. Aber das ist sicherlich ein Anreiz. Und dann natürlich eben die Visumsfragen. Visa für Ausbildung, Fachkräfteanwerbung. Das ist das, was diesen Staaten was bringt, weil sie auch Tunesien übrigens immer, immer stärker auf diese Rücküberweisungen angewiesen sind. Dass Tunesien noch nicht bankrott ging, hat unter anderem mit den steigenden Rücküberweisungen zu tun.
Aber inwiefern unterscheidet sich dann die EU, die europäischen Länder noch von China oder auch Russland? Die können ja auch so eine Expertise anbieten. Am Ende bleibt also die geografische und kulturelle Nähe vor allem, die den Unterschied macht.
Ja, und die Nachfrage nach Arbeitskräften. Das macht sicherlich einen Unterschied. Und ich glaube schon auch die Konsistenz der Angebote. Also, und da spielt wieder die Glaubwürdigkeit eine Frage, dass man dranbleibt, dass man, Europa ist seit langem der wichtige Partner und es ist, wie gesagt, immer noch der wichtigste Handelspartner zusammengenommen. Also das heißt, ohne Europa geht es in diesen Staaten nicht, zumindest kurzfristig nicht.
Dann gehen wir zum Schluss nochmal eigentlich wieder an den Anfang zurück. Sie hatten anfangs auch die Arabellion von 2011 in einem Nebensatz erwähnt, die ja sehr viel Hoffnung in diesem Teil der Welt entfacht hat. Fast 14 Jahre später ist davon, Sie haben es eingangs erklärt, wie die politische Situation ist, würde ich sagen, nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Oder ist das eine falsche Deutung in der Gesellschaft?
Ich glaube tatsächlich, muss man die Änderung mit der Lupe suchen. Aber Sie haben jetzt gerade in der Politik vor allem, Sie haben jetzt gerade Gesellschaft gesagt. Und ich glaube, da gibt es Veränderungen, die erst längerfristig sichtbar werden. Und ich würde gerne ein Beispiel aus Algerien nennen. Algerien hatte ja in den 90er Jahren den Bürgerkrieg und hatte dann 2019 eine riesen Massenbewegung gegen das Regime, die letztlich keine politischen Veränderungen gebracht hat, aber was sich verändert hat, ist auf der gesellschaftlichen Ebene einiges. Und zwar vor 2019 war es so, dass immer noch diese Post-Bürgerkriegs-Atmosphäre war. Also der öffentliche Raum war nicht wirklich besetzt. Abends war es relativ ausgestorben. Man sah abends keine Frauen, kaum mehr Frauen, auch in den Städten auf der Straße. Das hat sich durch diese Massenbewegung verändert. Die Bevölkerung hat sich den öffentlichen Raum wieder angeeignet und ich habe noch nie so viele Frauen und auch junge Pärchen auf der Straße gemeinsam gesehen, wie als ich die letzten Jahre nach diesem Aufstand in Algerien war. Also es hat was anderes bewirkt. In Tunesien ist es so, dass gerade bei den Jüngern, es gab so kleinere Demonstrationen jetzt gegen den Präsidenten, die Art und Weise, wie die Wahlen laufen, dass man da viele junge Leute gesehen hat, die Zeit der Diktatur, der vorherigen Diktatur vor 2011 nicht mehr kannten und die dadurch ganz engagiert für ihre Freiheiten kämpfen, die sie nicht mehr verlieren wollen. Sie werden kaum Chancen haben, jetzt angesichts der enormen Repression. Aber es zeigt, dass sich im Bewusstsein der Menschen etwas verändert hat und wahrscheinlich auch der Raum des Möglichen erweitert hat.
Sagt Dr. Isabel Wehrenfeld, Senior Fellow in der SWP-Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten. Mit ihr habe ich über die Lage im Maghreb gesprochen und wie die Europäische Union und vor allem auch Deutschland mit den Maghreb-Staaten umgeht. Vielen herzlichen Dank.
Ja, gern geschehen. Danke, Herr Schottner.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wie immer, wenn Sie sich weiter einlesen wollen in dieses Thema, finden Sie unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes einige Leseempfehlungen. Noch mehr zu lesen gibt's in unserem SWP-Newsletter, den Sie gerne abonnieren können. Und auch auf Social Media finden Sie uns bei LinkedIn und X, ehemals Twitter. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, wenn Sie ihn bewerten und an andere Interessierte weiterempfehlen. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.